Herzlich darf ich zunächst alle grüßen. Dankbar dürfen wir immer wieder sein, wie ich es oft betone, dass wir noch in dieser äußerlich ruhigen Zeit das Wort Gottes haben dürfen, Gemeinschaft pflegen dürfen unter dem Wort. Das ist ja weltweit nicht überall so. Aber die Gefahren, die wir hier in einem noch freiheitlichen Westen haben, sind oft größer als da, wo es Druck und Verfolgung gibt. Und damit möchte ich eben auf eins schon hinweisen, auch im Zusammenhang des prophetischen Wortes. Wir müssen, ich habe gestern den Aspekt des Prüfens gehabt, immer wieder erkennen, was in unserer Situation hier das Gefährliche ist. Also da, wo etwa in islamischen Ländern Druck und Verfolgung herrscht, sind die Fronten klar. Wenn also, wie wir es jetzt gehört haben, auch in einem Vortrag und einem Zeugnis mitbekommen, wie einer, der sich für Jesus Christus entscheidet, aus der Familie ausgestoßen wird, einer muslimischen Familie, wie er verfolgt wird um des Glaubens willen, und das ist einer in einer ehemaligen UdSSR-Republik geschehen, Aserbaidschan, dann ins Gefängnis, ohne eine juristische Vorentscheidung gefällt zu haben, dann ist das schwierig. Wir aber haben eine andere Gefahr. Also dort ist es der brüllende Löwe, den kann man sofort erkennen. Da gibt es Entscheidungssituationen und da ist Klarheit. Bei uns, wo hier im Westen die Verführung herrscht, ist das viel gefährlicher. Und das wissen Sie sicher auch von der Kirchengeschichte. In den ersten 3 Jahrhunderten gab es Verfolgung für die Gemeinde. Da war in der Regel in der Gemeinde Klarheit. Dann aber, als der damalige Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erhob, da drang zugleich auch das Heidentum in die Kirche ein. Also diese synkretistische Lehre, das ist also eine Vermengung, die hat da schon begonnen und, weil das Thema ja heute Ausreifezeit hat, ja, wird sich je länger, je mehr im Sinne der Verführung ausweiten und ausbreiten. Nicht, darauf müssen wir nachher noch einige Antworten geben. Wie haben wir uns darin zu verhalten? Aber auch das andere ist das Positive. Wenn ich das Thema Ausreife behandle, kann ich nicht nur die böse Zeit, die Dunkelheit, die Finsternis aufzeigen, sondern auch das Licht. Und damit hat die Gemeinde, die Ekklesia, die herausgerufene, erwählt vor Grundlegung der Welt, eine spezifische Aufgabe, die reift auch aus. Und diese beiden Momente werden wir also heute Morgen einmal behandeln. Zunächst aber noch einmal eine Vorbemerkung, die mir wichtig erscheint. Wenn ich ein solches Thema aufgreife, kann ich mich nur am prophetischen Wort der Bibel orientieren. Muss also das Wort Gottes fragen und nicht andere Institutionen fragen. Ich will Ihnen noch mal ein Beispiel nennen. Sie haben ja sicher davon gehört, dass der ehemalige Priester Gregor Daliar in Topic, das ist ein Informationsschriftchen, verunglimpft wurde, weil er nun an die Allversöhnung glaubt. Und ich habe dann dem Herausgeber auch geschrieben, habe ihm gesagt, ich könnte ihm etwa 50 Stellen aus der Bibel nennen, die genau das Gegenteil beweisen, was er dort im Sinne der gefährlichen Lehre propagiert. Also, dass ich den Gregor Daliar unterstütze. Ich möchte ihm aber einige wichtige Stellen nennen, habe das dann getan. Ich kriegte eine Antwort, die aber wischiwaschi war. Und vor allen Dingen in einer der übernächsten Nummern kam eine Begründung, ja, er hätte eine weltweite Umfrage gestartet. Was denn die Christen dazu meinen? Und vor allen Dingen die Indischen haben gesagt, weil ja da die Hindus die Reinkarnation glauben, ja. Ne? Die könnten das nicht so sehen, sie würden also dann da dieses Gemenge mit den Hindus haben. Also nicht eine Begründung von der Schrift her, sondern was sagen die anderen. Und wir wollen es so handhaben, dass wir uns vom Worte Gottes her inspirieren lassen, leiten lassen und das Wort Gottes ist das Licht. Und vor allen Dingen das prophetische Wort, darüber habe ich das letzte Mal hier gesprochen, im Frühjahr, ist ein Licht auf unserem Wege, das wir klar sehen können. Das ist nicht visionär, wie in Pfingst und charismatischen Kreisen, sondern es ist das Wort. Ist nämlich alles in diesem Wort längst vorhanden. Paulus hat das Wort Gottes aufs Vollmaß gebracht. Was wir brauchen, ist die Inspiration durch den Heiligen Geist, dass wir dieses Wort recht verstehen, dass wir im Sinne von Kolosser 2, Vers 3 erkennen, was ist der Geist der Weisheit und der Erkenntnis, der in Christus vorhanden ist. Und darum brauchen wir eine klare prophetische Perspektive. Und sehen, das ist nicht Wahrsagerei, wenn wir uns mit Prophetie befassen, sondern es ist göttliche Weissagung, die niedergelegt ist im Wort. Es geht nicht um Spekulationen, Sensationen, fragwürdige Methoden der Futurologie, das finden wir überall in unserer Gesellschaft. Und mit zunehmender Finsternis, ja, wird die Zukunftsdeutung esoterisch, okkult immer mehr zunehmen. Es gibt doch kaum eine Zeitschrift ohne Horoskope. Ich sehe das nur im Überblick mal, wenn man in die Zeitung schaut, ja, lese das aber nicht, weil ich weiß, das hat für uns überhaupt keine Bedeutung. Aber wie viele Menschen sich auf Astrologie verlassen. Es geht nicht um Handlinien lesen, Karten legen, Pendeln, Okkultismus, nein. Und auch nicht um falsche Prophetie, die heute auch in einer modernen Geistbewegung immer mehr zunimmt. Ich sage das offen, in der Charismatik gibt es so viele Zukunftsoffenbarungen, in Anführungszeichen, die man hinterfragen muss. Danach hätte Berlin übrigens schon, das war seinerzeit während der Wende, eine große Erweckung von Hunderttausenden haben sollen. Vor allen Dingen in Verbindung mit den Jesusmärschen werden da Dinge propagiert, die nicht in Ordnung sind. Bitte prüfen. Es geht nicht darum, dass wir dauernd, das habe ich gestern Abend gesagt, ja, destruktive Kritik betreiben, aber wir müssen erkennen, was ist denn heute das Problem? Und was sagt die Bibel voraus? Wird ganz Europa christlich? Im echten Sinne? Nein. Für den bösen Äon gilt im Blick auf das Ende, Verführung wird zunehmen und der Abfall. Und nur wenige sind es, ja. Es ist eine kleine Herde, die Ekklesia, die durchkommt, und damit wollen wir rechnen. So ist also die biblische Prophetie das Licht an einem dunklen Ort nach 2. Petrus 1, 19 bis 21. Und wenn Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt die Salbung, und wir sind schon durch einen Geist in den Leib des Christus hineingetaucht. Wir sind versiegelt, dann brauchen wir nicht zusätzlich wie bei den Neuapostolischen noch eine Handauflegung, dass dadurch den Aposteln der Heilige Geist kommt. All das sind verführerische Entwicklungen. Darum wichtig, dass wir darauf achten, was der Herr uns in seinem prophetischen Wort schenkt. Und da ist vor allen Dingen die Differenzierung nötig. Israel, die Völkerwelt und die Gemeinde. Was gilt uns? Wir müssen immer fragen, wenn wir die Bibel lesen. Das ganze Wort ist Geist gehaucht. Wer hat wem, wann, was, zu welchem Ziel und Zweck gesagt? Und leider ist es so, dass in den evangelischen, evangelikalen auch Bereichen immer wieder das vermengt wird. Ich darf hier und da bei uns in einer landeskirchlichen Gemeinschaft noch Dienste tun und dann kriege ich einen vorgelegten Plan. In der Regel sind Stellen aus dem Alten Testament oder den Evangelien, ganz wenig paulinische Briefe. Die Geschwister, die mich aber da einladen, wissen, dass ich immer den Bogen heilsgeschichtlich ziehe hinein in die heutige Zeit. Ist doch sehr wichtig. Klar müssen wir unterscheiden, und als Pädagoge weiß ich nicht, war das eine Kindergartenpädagogik was anderes bringt als in der Grundschule oder nachher im Gymnasium oder an der Hochschule. Alles hat seine Berechtigung, aber ich kann doch nicht alles im Sinne einer totalen Ganzheit zusammenschalten ohne Differenzierung. Und da ist also das Wichtigste, dass wir erkennen, was gilt Israel, der Gemeinde und auch der Völkerwelt. Und da möchte ich einiges zunächst einmal im Blick auf die Entwicklung Israel und Nahe Osten sagen. Denn das ist ja etwas, was uns ständig bewegt. Ist das nicht merkwürdig, dass in den letzten Jahrzehnten kaum ein Land auf dieser Erde weltweit so im Interesse der Medien stand wie Israel? 0,1% der Weltbevölkerung. Und dennoch dreht sich alles um Israel. Das ist aber auch uns im prophetischen Wort schon gesagt. Und die Entscheidungen bis hin zum letzten großen Krieg, ich habe es gestern Abend erwähnt, Harmagedon, ja, fallen nicht irgendwo anders in Amerika oder in Asien, sondern dort im Nahen Osten. Warum? Weil es letztlich doch um Israel und vor allen Dingen Jerusalem geht. Und hier haben wir nun zwei Linien zu beachten, die ich gestern Abend auch schon angedeutet habe. Ich möchte das nochmal aufzeigen. Es gibt also seit dem Sündenfall eine Heilsgeschichte und eine Unheilsgeschichte. Eine Geschichte des Lichtes und des Lebens, wo Gott Menschen beruft und herauswählt aus diesem bösen Äon. Und es gibt eine Geschichte des Heils, des Lichtes, des Lebens. Da, wo Menschen, wie wir heute sagen dürfen, freigemacht, wovon? Vom Gesetz der Sünde und des Lebens. Und Gesetz ist immer zwanghaft. Gesetz bestimmt. Ist Gesetz der Sünde und des Todes, Entschuldigung, ja. Und sind hineinversetzt wir in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Lichtesreich. Und da bestimmt das Gesetz des Geistes und des Lebens. Also da darf man nichts vermengen, wie ich es eben mal so schnell getan habe, nicht? Leben und Tod, das ist ein Unterschied. Und das möchte Satan, der ein Lügner und ein Mörder von Anfang ist, der möchte die Menschheit verführen und wird das mit zunehmender Finsternis tun. Und je finsterer und dunkler es wird, umso mehr kommt das Scheinlicht, die Scheinfrömmigkeit. Irrlichter. Und Satan verstellt sich in einen Engel des Lichts. Und das tun auch seine falschen Diener und Propheten. Bei der Prophetie ist es so, im Alten Testament schon, Micha, ein wahrer Prophet, hatte zu streiten, zu kämpfen gegen 400 Falsche. Und das ist immer typisch für die falschen Propheten, die immer alles herrlich, glorios darstellen. Die haben damals dem König gesagt, du kannst Krieg führen, wirst gewinnen. Und nur der Micha sagte, Vorsicht, nein. Und genau das ist heute so, die falsche Prophetie ist einseitig, bringt immer nur eine positive evolutionäre Entwicklung. Es wird alles gut und im charismatischen Lager, nicht? Die Massen werden sich bekehren, jetzt kommen die Völker dran. Und darum ist wichtig, dass wir erkennen, für Israel gilt eine andere Linie. Es gab immer wenige in Israel, die Gott treu blieben und gehorchten. Und jetzt will ich mal bei zwei Brüdern ansetzen, die diese Differenzierung darstellen. Ich nehme Jakob und Esau mal vorweg, obwohl die nächste Generation dann in einer Linie lief, die wir von der Bibel her auch negativ sehen müssen, und Isaak und Ismael vorher dran waren. Ich mache das bewusst so. Es ist bei Jakob und Esau klar, die Berufung Gottes geht nicht nach dem Fleisch. Also nicht der Erstgeborene nach dem Fleisch, der Esau, sondern der Jakob war der Lichtesträger, der dann später Israel wurde. Allerdings musste seine eigene Kraft zerbrochen werden. Als er mit dem Engel Gottes rang, da wurde er lahm an der Hüfte und hinkte. Und seit der Zeit heißt er aber Israel. Und der Esau, der das Erstgeburtsrecht verspielte, der im eigenen Bewusstsein seiner Kraft gelebt hat, der hat ja mit den Nachkommen, den Edomitern, auch immer wieder die Kontrastellung gegenüber den Erwählten bezogen. Und bei Isaak und Ismael, da wird es deutlich, weil im Blick auf die Araber, auch die Muslime, hier eine Entscheidung ganz klar von Gott getroffen worden ist. Der Erstgeborene nach dem Fleisch ist zwar der Ismael, der von der Magd gezeugte. Er bekommt auch noch Verheißungen fürs Ende, aber etwas ganz Typisches ist da. Er ist wie ein Wildesel, ja, und seine Hand wieder die anderen und umgekehrt. Und das merken wir ja bei den Nachkommen, gerade im Nahen Osten, ja, bei Arabern. Es gab auch ja eine Vermengung, ja, denn die Nachkommen Esaus und Ismaels, die haben sich auch vermengt. Eigentlich ist das, was wir im Nahen Osten jetzt erleben, ein Bruderkrieg. Und es ist immer die Frage, wer ist denn nun der Erstgeborene? Wenn Sie etwas vom Koran wissen, dann wird klar, es steht eindeutig da drin, Ismael ist der von Gott Erwählte. Aber im Alten Testament und im Neuen wird bezeugt, nicht der Ismael, sondern der Isaak. Wenn Gott erwählt und beruft dann zu einem bestimmten heilsgeschichtlichen Zweck, zu einer Aufgabe, nicht wenn man irgendwo jemanden etwa im Unterricht herausnimmt, mal auswählt, der muss an die Tafel, nicht? Dann sind doch die anderen nicht total verdammt, nein. Das hat eine Bedeutung, es geht jetzt nur um eine zeitliche Auswahl, um ein Vorziehen. Und das ist Isaak und seine Nachkommenschaft. Und wie begründen übrigens die Moslems das? Die sagen ja, dass sowohl die Juden als auch die Christen ihre Schriften, also Altes und Neues Testament, verfälscht hätten. Erst der Mohammed musste kommen und die Wahrheit ans Licht bringen. Ja? Ich denke, wir sind hoffentlich alle anderer Meinung. Ne? Denn der Engel Gabriel, um nur das an einem Beispiel deutlich zu machen, der ständig die Informationen von dem Allah-Gott, dem Mohammed, vermittelte, dieser Gabriel war nicht der Gabriel, der Informationsminister Israels. Als der Daniel auf seinen Knien lag und rang, wie geht's denn mit Israel weiter? Musste er 3 Wochen warten. Und es ist interessant, dass der Fürst von Persien, Medo-Persien war das Reich, das dem Babylonischen folgte, ja. Dieser Fürst, und da wissen wir, es gibt also Fürsten, Gewalten, Mächte, die über Völkern und Regionen noch herrschen. Dieser hat dem Gabriel widerstanden und dann musste der Kriegsminister Israels kommen. Kennen Sie den, ja? Das ist der Michael. Und dann erst konnte Gabriel seine Reise fortsetzen. Und da ist wieder eins deutlich, dass in der unsichtbaren Welt Kämpfe stattfinden, die sich dann auf der Erde auch niederschlagen. Also alles, was sich auf der Erde findet, ja, ist nicht das Primäre, die Entscheidungssituation hier, sondern in der unsichtbaren Welt. Gott und Satan, der große Widerwirker, der auf Erden dann der anstatt Christus, der Gesetzlose gegen den wahren Christus. Und nun haben wir also da diese Konfrontation. Was sagen die Moslems? Was sagt der Koran? Was sagt die Bibel? Ich muss allerdings auch hier betonen, dass das jetzige Israel und jetzige Jerusalem noch nicht dem Ideal Gottes entspricht. Aber Gottes Berufung fragt zunächst nicht nach dem Idealstand, sondern er erwählt und beruft, was nichts ist in der Welt. So bleibt Israel das erwählte Volk. Viele wollen das nicht wahrhaben. Die katholische Kirche hat sich immer schon als Nachfolger Israels gesehen. Es hat ja lange gedauert, bis der Vatikan überhaupt auch diplomatische Kontakte mit Israel aufnahm. Erst in der letzten Zeit ist das geschehen. Hier gelten andere Linien, Perspektiven, die müssen wir klar erkennen. Dieses Israel, auch wenn es um die orthodoxen Juden geht, ja, sind bestenfalls auf Gesetzesebene irgendwie hin orientiert zum Jehovagott. Aber was sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 3? Es hängt eine Decke noch vor den Augen Israels und der Orthodoxen dort. Sie sehen nicht klar. Aber eine gewisse Herrlichkeit hat das Gesetz gehabt, bezeugt er auch dort. Wir aber, und das ist schon für uns ein herrlicher Ausblick, dürfen, weil der Geist der Freiheit uns in die Lage versetzt, ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Diese Linie war spärlich in Israel vertreten. Und so gibt es auch heute einige messianische Juden, die den Christus erkennen und auch einen Blick für den Körper des Christus, für den Leib des Christus haben. Aber es ist auch Ich habe etliche Kontakte auch da. Selten. Es fand jetzt im schwäbischen Raum in Waldorf-Heslach eine Konferenz statt. Das war hochinteressant und brisant. Ich habe das von Eckhard Meyer erfahren, der ja nach Israel viel Kontakt hat, ist der Bruder von Dr. Meyer Gerber. Der war auch mitverantwortlich und mit anderen Initiatoren. Da waren also Gläubige aus Israel und gläubige Araber. Die wollten nun doch, weil es in der Bibel steht, eine Einheit präsentieren. Eins waren sie im Glauben an Jesus, im Blick auf Errettung, im Blick darauf, dass Jesus Christus das verbindende Moment, die verbindende Person ist. Aber wo gab es Probleme? Können Sie sich das vorstellen? Dass diese Araber keine Hoffnung für Israel haben. Ganz wenige. Es gibt eine Ausnahme, der wird jetzt auch dieser Bruder auf der Israel-Konferenz in Langensteinbach sprechen, das ist ein arabischer Pastor Yusuf Odeh, vielleicht kennen einige diesen Namen, Lise, vielleicht weißt du darum, der war schon bei uns auch zu Hause, der bezeugt, und das ist gefährlich, ja, dass Israel das erwählte Volk ist, als Erstlingsvolk. Und das, liebe Geschwister, müssen wir unterscheiden. Die Gemeinde ist eine Ekklesia aus Juden und Nationengläubigen. Dieser herrliche Organismus ist einmalig, ja, berufen zur Sohnschaft. Ich werde das nachher noch aufzeigen, wenn es um die Ziele geht. Und bei Israel ist Israel der erstgeborene Sohn unter den Völkern. Und die Völker können erst zurechtkommen, wenn der Erstlingssohn der Völker Israel zum Glauben gekommen ist. Ja, und wie wird das geschehen? Das passiert im Nahen Osten. Darum sehe ich jetzt da schon diese Konfrontation. Nach Sacharja 12 ist Jerusalem nach wie vor die Stadt, die auf dieser Erde hier eine Bedeutung gewinnt, im tausendjährigen Friedensreich und sogar auf der neuen Erde. Wenn das himmlische Jerusalem kommt, der Prophet und Apostel Johannes sieht das ja, wie dort übrigens immer noch die Zahl 12 eine Rolle spielt, ja. Sehr stark bezogen auf Israel. 12 Grundmauern, 12 Tore, die Namen der 12 Apostel und Stämme, all das zielt auf Israel. Insofern gehört die Offenbarung, das, was in der letzten Jahrwoche geschieht, primär Israel. Aber das wird jetzt ja schon vorab geschattet, dargestellt. Und darum müssen wir jetzt nochmal einiges aus der Gegenwart auch eingreifen. Und wir haben hier Informationen auch nötig. Ich habe zwei Zeitungsartikel hier vorliegen. Einmal im Blick auf den Terror hier. Da ist in der Schorndorfer Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, ein Artikel erschienen unter dem Thema Brutstätten des Terrors auch im Südwesten, also in Baden-Württemberg betrifft das. Da machen sich islamische Fanatiker breit. Das sind aber nur Menschen, die sich auf den Koran beziehen. Weiter nichts. Das sind konsequente Gläubige dort. Und wir werden noch sehen, wie es mit diesem Dschihad, dem heiligen Krieg, im Sinne des Korans notwendig ist. Und was sich hier die Politiker und viele Theologen erlauben, ist einfach nicht fassbar. Entweder haben sie keine Ahnung von dem, was der Koran sagt, oder sie wollen das kaschieren. Oder Sie haben ja noch in Erinnerung, wie da in jener Schule in Ossetien, einer Teilrepublik Russlands, dieses Massaker stattfand, wo Schüsse auf fliehende Kinder fielen. Terroristen, die haben da wirklich das letzte Tabu gebrochen. Kleine Kinder unter Druck und Angst gesetzt, es ist schaurig. Ein Junge, das habe ich in der Presse gelesen, der ein Kreuz trug, ja, wurde von einem dieser Terroristen misshandelt, weil er ein Kreuz trug. Also Kreuz Und das, was die jüdische Lehre ist, ist für einen Moslem einfach nicht akzeptabel. Wir sind die Ungläubigen. Darf ich dann Ihnen mal etwas aus der Lehre der Moslems sagen? Juden und Christen sind dem Schweißgestank von Kamelen und Dreckfressern gleichzusetzen und gehören zum Unreinsten in der Welt. Das sind wir. Sicher denken nicht alle Moslems so, ja, das müssen wir auch sehen. Es gibt viele Liberale, aber vom Wort des Korans her ist das so. Und es heißt zum Beispiel in einer ägyptischen Tagesschau, solange Jerusalem nicht von den Juden und ihren Agenten, den Christen, befreit ist, wird kein Friede über das heilige Land kommen. Das ist die Wahrheit, die wir lernen müssen. Und was da oft politisch inszeniert wird, ist Taktik. Und gerade im Islam wird taktiert. Ich habe Informationen von der israelischen Botschaft im Blick auf Arafat. Da heißt es, Yasser Arafat ist persönlich an der Planung und Ausführung von Terroranschlägen beteiligt. Die Intifada ist von ihm initiiert worden. Ja? Und die Arafat am nächsten stehenden für terroristische Aktivitäten verantwortlichen Helfer sind der Leiter des allgemeinen Geheimdienstes. Und dann wird der Name genannt. Wenn er mal einige gefangen genommen hat, nicht, dann war das nur zum Schein kurzer Zeit, war nie wieder draußen. Und auch das ist im Koran legitim, nämlich den Juden, den Christen, den Feinden gegenüber etwas völlig anderes zu sagen als das, was man denkt. Arafat hat immer im internen Zirkel anders geredet als in der Öffentlichkeit. Und wie so ein Mann einen Friedenspreis bekommen kann, da merken Sie, wie verblendet die Menschheit ist. Nein, wir müssen hier ganz klar sehen, und ich will Ihnen das auch noch von ein paar Zitaten her deutlich machen, damit Sie einfach mal auch informiert sind. Ja? In der zweiten Sure, Vers 40 heißt es, die, welche nicht glauben und den Koran verleugnen, werden Bewohner des Höllenfeuers sein und darin verbleiben. Gelte uns. Ne? Haben wir eine andere Hoffnung? Ja, also Gott sei Dank brauche ich mir das, was da geschrieben steht, nicht anzuziehen. Aber es heißt dann in der gleichen Sure, Vers 192, tötet sie, wo ihr sie trefft, verjagt sie, von wo sie euch vertrieben haben, vertreibt sie. Dann heißt es, vertreiben ist schlimmer als töten. Ha, steht im Koran. O Gläubige, nehmt weder Juden noch Christen zu Freunden. Wer von euch sie zu Freunden nimmt, der ist einer von ihnen. Und das letzte noch, Sure 5, 32, wahrlich, für den Ungläubigen haben wir bereit Ketten, Halsschlingen und das Höllenfeuer. Das ist die Wahrheit nach dem Koran. Wir müssen, liebe Geschwister und Freunde, prüfen, was geschrieben steht, nicht was interpretiert wird. Weder von den christlichen Theologen noch von denen, die liberal als Moslems auch hier in Deutschland leben. Es gibt einen Professor in Göttingen, ja, der eine ganz liberale, demokratische Haltung vertritt. Was aber steht geschrieben, das ist doch das Wichtige. Nicht viele argumentieren, na, die Christen haben ja auch in der Zeit der Kreuzzüge mit dem Schwert gehandelt, haben getötet. Und das ist auch schlimm, was passiert ist, nicht? Da haben die Kreuzritter zum Beispiel Juden auf grausame Art und Weise umgebracht. Mal wissen. Aber ich argumentiere, der Herr Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde. Und ich will es auf den Punkt bringen. Der Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Mohammed hat das Blut der anderen vergossen. Und Jesus hat sein Blut vergossen für die anderen Menschen. Jesus hat seinen Leib dahin gegeben für die anderen, aber Mohammed nicht. Und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will. Die Lehre des Islam und damit der Moslems ist, wenn irgendein Landgebiet jemals von den Moslems besetzt worden ist, ist das heiliges Land, das darf nie verloren gehen. Gott sei Dank hat ja in der Schlacht von Tournefort Karl Martel damals die Araber besiegt, nicht? Die waren ja schon bis Frankreich vorgedrungen. Ganz Nordafrika war muslimisch. Und da gab es dann einen Rückzug, aber das alles sehen die Moslems noch als ihr Gebiet und vor allen Dingen jenes palästinensische Gebiet. Jahrhunderte hat dort der Islam geherrscht, ehe die Kreuzritter kamen, 2 Jahrhunderte etwa, dann durch das Osmanische Reich 400 Jahre lang und erst 1917, als die Türkei auf Seiten Deutschlands im Ersten Weltkrieg kämpfte, ja, die Türkei besiegt wurde, da hat dann ein englischer General Allenby Jerusalem besetzt und dann wurden den Juden Versprechungen gemacht. Das hat aber noch 40 Jahre gedauert. 40 ist die Zahl der Prüfung der Wüstenzeit. 1947, 1948 kam das in Gang, dass dann Israel dort einen eigenen Staat gründen konnte. So mussten wir einfach mal auf diesem Hintergrund die Entwicklung sehen und es wird nach Sacharja 12 dieses Jerusalem zu einem Laststein und zu einem Taumelbecher. Wehe, wer sich daran verhebt. Und das ist doch bisher immer gewesen. Kein Friedensschluss. Nicht? Denken Sie an das Massaker, was in Beersheba passiert ist, wo da ein Bus in die Luft gesprengt wurde. Die Terroristen versuchen immer wieder über Mord und Totschlag die Feinde einzuschränken. Und Arafat hat mal gesagt, es gäbe Tausende von, die sagen nicht Selbstmordattentätern, ja, Märtyrern, die um des Zieles willen ins Paradies zu kommen, da werden sie angeblich von 70 Jungfrauen bedient, ja, ne, dass die hier auf diese Weise ihr Leben opfern. Das sind also, und das müssen wir erkennen, in der Ausreife ganz andere Dinge. Hier reift das Satanische aus. Das ist also die ganze muslimische Religion, 1 Milliarde Menschen. Aber genauso die Christenheit mit 1,2 Milliarden ist in der Regel nur scheingläubig. Die da haben den Schein, habe ich schon erwähnt, oder die Form der Gottseligkeit nach 2. Timotheus 3, die werden am Ende die Herrschaft bekommen. Und können wir uns denn aber vorstellen, dass man eine Einheitsreligion geben wird? Ich bin der Meinung, dass letztlich doch die gemäßigten Muslime, wie in Frankreich, ja, als da von dem Irak her gefordert wurde, man möchte in Frankreich das Kopftuchverbot wieder aufheben, ne, ihnen gedroht wurde. Da haben sich in Frankreich Muslime und Christen gefunden. Und der letzte Herrscher wird es zustande bringen, der die Zahl 666 verkörpert, also das ist der Übermensch, der Gesetzlose, der wird es fertig bringen, religiös auch die Einheit zu vollziehen. Politisch bahnt sich das an, wirtschaftlich immer mehr Globalisierung und das ist dann die Hure Babylon. Leider ist Israel, und so sehe ich das, mit dem Hurenwesen zuerst gemeint. Babylon ist die Mutter aller Huren und insofern gibt es auch Hurenstädte. Dazu gehört natürlich auch Rom, auch Berlin, New York. Aber Babylon bleibt für mich Babylon und gerade im Nahen Osten, dass im Irak dieser Krieg stattfand, beweist mir, dass Christus, der zunächst mit Israel in Frieden schließt, auch, der Jesus sagt ja, ein anderer, der kommen wird in meinem Namen, ja, den werdet ihr annehmen. Dann wird also diese Entwicklung, die Ausreife des Bösen unter einem Herrscher, der eine Scheinreligiosität vertritt, vollkommen sein. Das ist die Ausreife des Bösen im negativen Sinne. Und Gott macht diesem bösen Äon ein Ende, indem er den wahren Messias, den Friedensstifter, schenkt. Es gibt keinen Frieden ohne den wahren Friedefürst. Dass der Messias Israels oder Christus ist dieselbe Bezeichnung, griechisch, ja, Christus, Messias, hebräisch, wenn er kommt und sein Reich aufrichtet. Das ist das Wunderbare. Aber das darf ich auch noch als Perspektive zum Schluss hier aufzeigen, dieses Teils. Es ist das tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde noch nicht das endgültige. Sie wissen sicher, wie das ausgeht. Ne? Satan ist in der Zeit gebunden und da hat man die herrlichsten Bedingungen auf dieser Erde. Dann wird er aber nochmal losgelassen, um die Menschheit zu prüfen. Und das ist doch kaum fassbar, dass diese Menschen so gesegnet, ja, in einem Idealzustand leben konnten, nun nochmal rebellieren gegen Christus und Gott. Und dann erst kommt das letzte Gericht, das Ende. Dann wird diese Schöpfung total vergehen und neuer Himmel, neue Erde. Gott sei Dank ist das das Ziel auch für eine gequälte Menschheit, wenn Gott abwischen wird, alle Tränen von allen Augen. Alles Leid vergeht. Das war also eine mehr skizzenhaft gezeichnete Entwicklung im Blick auf die Ausreife des Bösen. Und nun müssen wir uns in diesem letzten Teil eben noch mit der Gemeinde befassen, denn das ist ja das Wichtige. Wir können nicht nur das Negative sehen, wir müssen eben auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott lässt Finsternis zu, damit die Lichtträger offenbar werden. Und das ist die Gemeinde. Wir sollen ein Licht und Salz sein, aber noch nicht für die ganze Welt, sondern erst da, wo wir stehen. Und das prophetische Wort gibt uns dieses Licht. Und der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, lebt in uns. Ohne Licht kein Leben. Und die Gemeinde, die da ausreift, hat eine wunderbare Perspektive. Und ich gehe noch auf einige Stellen in 1. Thessalonicher 5 ein. Ich habe gestern schon das etwas zitiert, muss es aber hier nochmal aufgreifen. Da sagt Paulus den Thessalonichern, von Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Ist das heute bei den Christen auch so? Man braucht sich gar nicht mehr informieren, die wissen das alles. Nein. In der Regel ist da Tabula rasa, nichts vorhanden. Wir hatten mal einen führenden evangelikalen Dozenten von, ich will nicht sagen von welcher Hochschule, ja, wo also gläubige Theologen ausgebildet werden. Ne? Der sprach über die Endzeit. Alles schon da gewesen, nichts Neues, kommt nichts mehr. Und ich habe dann im internen Kreis hinterher gesagt, und wie ist das mit dem dritten Krieg, Harmageddon, der kommt doch noch. Nicht? Wenn nachher alle Völker dahin ziehen und Gott das vernichtende Urteil dann über diese Völker fällt und Jesus wiederkommt, das habe ich ja erwähnt, und die negative Seite ist da das Gericht. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn ist der Tag des Zorns und der Rache. Wir leben aber als Kinder des Tages im Tage Jesu Christi, wenn auch allgemein das der Tag des Menschen ist. Das habe ich gestern gesagt, will es nochmal in Erinnerung rufen. Dann heißt es, ihr Brüder seid nicht in der Finsternis, Vers 4, dass euch dieser Tag wie ein Dieb ergreife, weil wir Kinder des Tages sind. Und was ist das Kriterium für die Nacht? Finsternis, man kann nicht mehr klar sehen. Ist das heute bei den Menschen so? Ja. Nicht, was ist doch in der Politik, in der Theologie für eine Finsternis vorhanden? Überall Korruption, einer gegen den anderen. Die Ratlosigkeit nimmt überhand. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht mehr klar sehen. Nicht, das ist doch in Berlin so. Macht die Regierung einen Vorschlag, geht die Opposition dagegen? Nein. Selbst innerhalb der Oppositionsparteien kommen sie jetzt nicht mehr klar. Das ist ein Zeichen dafür, die Menschen, selbst wenn sie hohe Intelligenzquoten haben, sind nicht klarsichtig. Sie sehen nicht das, was Gott will, weil die Weisheit dieser Welt genau diametral entgegengesetzt ist der Weisheit, die Gott uns schenkt. Und damit sind wir bei dem entscheidenden Kriterium. Unsere Weisheit liegt begründet in dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort, ich würde sagen, des gekreuzigten Christus ist eine Torheit, eine Dummheit für die anderen. Das habe ich oft erlebt im Beruf, wenn man mal von der Bibel her argumentierte. Ja. Intelligente Leute, Professoren, aber ich bin bei meiner Haltung geblieben, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und da wollen wir dann auch Toren, Narren werden, ja, um Gottes Willen. Weil wir damit die Weisheit haben, die von Gott geschenkt ist. Das ist keine Philosophie im irdischen Sinne. Ihr also seid nicht in der Finsternis. Wir sind allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Und darum sollen wir auch nicht schlafen. ein geistlicher Begriff. Wer schläft, der hat Träume, der ist nicht mehr anzusprechen. Der lebt nicht mit wachen Sinnen. Und das ist heute so. Wie viele träumen dahin von einer herrlichen Zukunft, wird alles besser. Evolution, das Stichwort, was die Wissenschaftler nach wie vor fasziniert. Und wie sieht's aus? Es ist doch nicht besser geworden mit der Menschheit. Ich kann nur einiges andeuten. Und unnüchtern, trunken sind die Menschen. Das hängt mit Umnebelung zusammen, wie beim Taumelbecher Israels, ja? Wenn Sie mal Bilder sehen, wie die fanatischen Moslems, wenn da irgendwas los ist, ja, auf die Barrikaden, da kann einem schon Angst und Bange werden. Das ist ein anderer Geist. Aber dieser selbe Geist ist auch, mit dem jungen Menschen verzeiht, ich habe selber Sport als Fach gehabt, ist auch oft in den Fußballstadien vorhanden, oder? Wenn da die Begeisterung manchmal in Ekstase übergeht. Darum ist wichtig, dass wir die Götzen, die modernen Götzen erkennen, und wenn eine Bekehrung sich vollzieht, muss sie weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott geschehen. Da muss die Grundlage ansetzen und nicht wie bei Evangelisationen, nicht, wo allerlei Tingeltangel passiert. Ich habe einmal so eine Veranstaltung miterlebt, um das anzusehen bei uns vor Ort, und dann kam im Zusammenhang des Vorprogramms, es war damals Essen, der Moderator Jürgen Werth vom Evangeliumsrundfunk hatte einige Fußballprofis, Brasilianer dabei. Die haben dann einen gewissen Glauben bezeugt, und dann wurden aber die Bälle in die Menge geschossen, und dann war alles wie fasziniert. Das passt nicht zusammen. Ich musste dann raus aus dem Leistungssport. Dass ein junger Mensch persönlich Sport treiben kann, das tue ich auch, das ist eine ganz andere Sache. Finsternis, Abtreibung, Homosexualität, all das sind Dinge, die mit der Ausreife des Bösen zusammenhängen, und die Gemeinde hat eine herrliche Berufung. Und das ist das Ziel nach Epheser 6, dass wir reifen, nicht mehr allerlei Kinder bleiben. Da heißt es in diesem Kapitel ja, dass die Kindlein von allerlei Winterlehre hin und her bewegt werden. Oder nach 2. Timotheus 4 wollen die meisten heute eine Lehre oder Lehren, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Willow-Krieg-Programm wird gefragt, im Sinne des modernen Managements, was ist das Bedürfnis? Wie hätten Sie es denn gern? Wie Gott es haben möchte, das kommt erst in sekundärer Weise zum Zuge. Da wollen wir klar sehen. Ausreife. In Hebräer 5, Vers 12 und 13 heißt es, dass die, die nur Milchspeise kriegen, also immer wieder die Anfangsspeise, nicht klar sehen können, nicht durchblicken können. Darum brauchen wir feste Speise, und wir sind dankbar, dass wir das hier bringen dürfen. Feste Speise, das heißt, dass wir das Heil in Christus nehmen, aber auch wissen, wir sind mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt. Nach Epheser 2, Vers 6 schon hinversetzt in die himmlischen Örter, dort wo Christus wohnt, sitzt zur Rechten Gottes. Das ist keine Hineinversetzung in das Paradies. Es ist der unsichtbare Himmel, ist auch nicht der Thronhimmel nach der Offenbarung, wo die Gerichte stattfinden. Nicht ein Herrscher hat ein anderes Zuhause als da, wo er richtet. Wir dürfen im Vaterherzen Gottes zu Hause sein. Darum bittet Paulus in den Gemeindegebeten, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen, den Vater selber zu erkennen, Epheser 1, ihn, und den, ja, den der Vater aus den Toten erweckt hat, damit die Kraft der Auferstehung in uns wirksam wird. Gott hat uns deswegen nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft geschenkt. Wir wollen uns nicht überheben, wenn Gott mich nicht erwählt und berufen hätte, ja, ich wäre genauso wie alle anderen in dieser Welt verstrickt. Aber nach Epheser 1 hat Gott uns erwählt vor Grundlegung der Welt, und in Vers 3 heißt es dann, wir sind gesegnet in all dem Segen in den Überhimmeln. Ep uranoi steht da im Griechischen. Das ist nichts von dieser Welt. Wir dürfen uns freuen, dass wir noch so einen schönen Herbst da haben. Das ist die eine Seite. Aber geistlich gesehen ist das alles nicht über die Sinne zu erschließen, sondern nur durch den Glauben. Und darum, die er erwählt hat, die er zuvor bestimmt hat, die hat er, Gott, gerecht gemacht, gerechtfertigt. Und die hat er sogar verherrlicht. Und darum geht es bei uns so, um diesen herrlichen Gott und die Mitverherrlichung. Wie oft, lesen Sie mal da in der Schrift, steht etwas vom Reichtum seiner Herrlichkeit. Nur nach Epheser 1 sollen wir da sein zum Preise seiner herrlichen Gnade. Da ausreifen, dass wir uns mit dem Wort befassen und die herrliche Zielsetzung ins Auge fassen. Ihr seid Kinder des Tages, ja Söhne des Tages. Und worauf wartet jetzt nun Israel und die ganze Schöpfung, die Völkerwelt? Dass die Gemeinde ausreift und vollendet hin zum Vollwuchs des Mannes des Christus nach Epheser 4 und nach Römer 8 sehnt sich die ganze Schöpfung danach, dass sie auch in den Sohnestand kommt. Sie ist ja auch ohne ihren Willen der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn die Gemeinde geoffenbart wird, wenn der Letzte aus den Nationen hinzugetan ist, die Vollzahl aus den Nationen nach Römer 11, ja, gewonnen ist, dann fängt Gott mit Israel an. Wenn das Erstlingsvolk zurechtgebracht ist, kommen die übrigen Völker und dann das Schluss. Ziel, bis Gott sein wird, alles in ein paar Gläubigen. So nehmen die meisten an, nicht? Alles andere, 90 und mehr Prozent, bleiben ewig in der Hölle. Nein, das ist mein Gott nicht. Er, der das All versöhnt hat in Christus, der das All trägt, ist auch das Ziel des Alls. Bis das ganze All aufgehauptet wird, ja, hin zu dem Christus, und dann wird der Christus mit seiner Gemeinde, wir dürfen mitrichten, mitherrschen, einmal alles dem Vater übergeben und er selber wird dem Vater untertan sein. Bis Gott sein wird, alles in allem. Und das Negative wird alles beseitigt. Der letzte Feind, der abgetan sein wird, ist der Tod. Das ist für mich auch der zweite Tod. Ja, es wird keine Kontroverse, keine Feindesstellung, nichts mehr geben. Gott wird sein, alles in allem und in allen. Ich denke, das können Sie glauben. Ich darf glauben, das macht mich so froh und gewiss. Ja? Was haben wir doch für eine Zielsetzung? Und sehen Sie, diese Zielsetzung möchte Satan verhindern. Darum wird leider unser Bruder Dalia, es ist jetzt wieder passiert, diffamiert, auch im Blick auf seine Dreieinigkeitslehre. Ich darf das nur mal sagen, wenn Sie was hören. Er hat das völlig biblisch klar dargelegt. Er hätte es vielleicht noch mehr von der Bibel her tun sollen als von der Kirchengeschichte. Das habe ich ihm persönlich in Liebe gesagt und er sieht das auch ein. Es gibt klare biblische Botschaft dazu. Gott ist ein Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Er hat einen Sohn, der ist der Erlöser. Und der Geist, der in alle Wahrheit führt, ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Sind keine selbstständig gleichwertigen Personen. Ich denke, Sie nehmen mir das ab. Und das hat der Gregor Dalia verkündet. Und jetzt kriegt er wieder eins drauf. Ist eine Retourkutsche, weil er damals als Allversöhner so viel auch Mitstreiter bekommen hat. Das wurde deutlich in den vielen Zuschriften. Ne? Und ich habe ein bisschen den Eindruck, jetzt wird er auf diese Art und Weise wieder diffamiert. Ausreife der einen Seite mit viel Gläubigen leider. Manche bleiben Kinder. Aber es verbrennt alles vor dem Bema Christus, das habe ich gestern gesagt, Holz, Heu, Stoppeln, vergänglich, Gold, Silber, Edelsteine, wirkt der Herr, dass wir das geistlich bewirken, um mit ihm herrschen und regieren zu können, bis Gott sein wird, alles in allem. Liebe Geschwister, ich bin am Ende. Ich weiß, ich habe manche Perspektiven aufgezeigt, manches konnte ich nur kurz in Aspekten andeuten, aber ich denke, Sie haben die Generallinie verstanden. Das fromme Wesen ist die Verführung. Und Verführung geschieht oft mit viel Wahrheit. Ja, mit viel Wahrheit. Aber wenn Liebe und Wahrheit vermengt werden, ist doch das Gefährliche. Nehmen Sie einen Tropfen Gift und schütten den in eine gute Suppe hinein, ist doch gefährlich, nicht? Und so ist das geistlich zu sehen, dass wir im Sinne der Liebe und der Wahrheit nun ausreifen, den Blick nach droben richten, wo wir schon hinversetzt sind. Ja, das ist unser Ziel. Dazu möge der Herr auch diese Stunde dienen lassen. Amen. Ja, wir wollen noch danken. Ja, du treuer Gott und Vater, von Herzen nimm Dank, dass wir auch heute diese Morgenstunde wieder haben durften. Danke, Herr, dass du mein Herz immer wieder froh machst, wenn ich das bezeugen darf. Und dass ich hier Geschwister finde, die aufgeschlossen sind für diese Botschaft. Wir danken dir, Herr, dass du deine Gemeinde weltweit zubereitest. Trotz aller Gefahren in Verfolgung oder Verführung. Du, der du angefangen hast, das gute Werk, wirst es vollenden bis auf den Tag deines Kommens. Und wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern zur Errettung. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, du holst deine Gemeinde vor den großen Gerichten weg aus dieser Welt. Wir preisen dich, Herr. Danke für deine Liebe und Treue. Segen die Geschwister hier und uns alle in deinem Namen, deine Gemeinde weltweit. Auch für Israel wollen wir bitten, erbarm dich, und auch für die Völkerwelt. So viele Verführte sind da. Aber Herr, danke, dass du uns diese herrliche Perspektive schenkst, dass du sein wirst, alles in allem und in allen. Amen.